Hallo und herzlich willkommen. Bevor es heute losgeht, haben wir noch ein interessantes Jobangebot für dich. Das St. Josephs Hospital Wiesbaden im Joho-Verbund erweitert sein Team und sucht eine engagierte Fachkraft im Bereich Qualitäts- und Risikomanagement, männlich, weiblich, divers. Die Vollzeitposition beinhaltet die Weiterentwicklung von Qualitätsmanagementsystemen, die Durchführung von Audits und die Zertifizierungsverfahren sowie die Optimierung von Prozessabläufen. Erforderlich sind dafür ein Studium im Gesundheitswesen oder in Betriebswirtschaft und Erfahrung im Qualitäts- und Risikomanagement. Das Krankenhaus bietet einen unbefristeten Arbeitsplatz, vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld. Und wenn du bereit bist, Teil dieses modernen Krankenhausverbunds zu werden, dann findest du alle weiteren Informationen zu diesem Jobangebot in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich begrüße alle Hörenden hier zu einer neuen Folge. Wie immer, ich sitze hier nicht allein, sondern die Eva ist mit dabei. Hi Eva.
Hallo Christian.
Hallo Eva. Vielen Dank, dass du mich heute unterstützt. Das ist tatsächlich ein Thema, was sehr fern von mir ist. Ich habe dazu überhaupt gar keine, also noch nie Erfahrungen tatsächlich auch gemacht. Kennst du dich in dem Thema aus? Hast du da schon mal irgendwie Praxiserfahrung?
Vielleicht verrate ich mal das Thema. Wir sprechen heute über außerklinische Intensivversorgung. Mhm. Also ich kenne ja nur die stationäre Intensivversorgung. Deswegen bin ich gespannt, ob ich Dinge wiedererkenne oder ja, worüber wir heute sprechen.
Und weil wir beide davon keine Ahnung haben oder zumindest keine Erfahrung oder ähnliches, haben wir wieder einen Experten dabei. Diesmal ist es ein Mann und sein Name ist Christoph Jaschke. Hallo Herr Jaschke.
Hallo, grüß Sie.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über die außerklinische Intensivversorgung zu sprechen. Und ich bin gespannt, was wir heute Neues erleben. Bevor wir ins Thema einsteigen, Herr Jaschke, wäre es ganz gut, wenn Sie sich den Hörenden einmal vorstellen. Wer sind Sie und warum sind Sie Experte für genau dieses Thema?
Ja, wie gesagt, mein Name ist Christoph Jaschke. Ich bin gelernter Krankenpfleger, habe in München meine Pflegeausbildung gemacht und bin danach auf diversen Intensivstationen tätig gewesen und habe dann nach meiner Klinikzeit auch auf Intensiv die außerklinische Intensiv kennengelernt, eher per Zufall, weil ich gejobbt habe und dann gab es da plötzlich einen Menschen, der invasiv beatmet zu Hause lag. Keiner wusste, was er mit dem machen soll und dann habe ich gesagt, okay, also müsste ich hinkriegen und habe den versorgt und habe dann kurz danach mit einem Freund zusammen ein Unternehmen gegründet, was sich auf außerklinische Intensivversorgung spezialisiert hat für Kinder und für Erwachsene. Das war damals ein bisschen, ja, Pionierarbeit, weil das war 98 und da gab es in Deutschland außerklinische Intensivpflege schon, aber noch nicht in der Form, dass da irgendwie jeder Zweite davon gewusst hätte. Dann habe ich 20 Jahre das Unternehmen mit ihm geführt. Dann haben wir das verkauft an eine große Pflegegruppe, die Deutsche Fachpflege. Und da bin ich jetzt Leiter für Public Relations und mache noch einen Kongress und habe noch ein Startup-Unternehmen, was sich zum Thema Netzwerkbildung in der außerklinischen Intensivpflege engagiert. Ja, und bin so in diversen Rollen unterwegs, um dieses Thema nach vorne zu bringen, in den Köpfen, aber vor allen Dingen um die Menschen, um die es geht, bestmöglich und vor allen Dingen Teilhabe und selbstbestimmt versorgen zu können. Das ist ja die, sage ich jetzt mal, Königsdisziplin in der Pflege, Menschen auch trotz maximaler Eingeschränktheit am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen.
Was steckt denn überhaupt hinter diesem Begriff der außerklinischen Intensivversorgung? Also muss man sich das vorstellen, dass es genauso abläuft wie auf einer Intensivstation im Krankenhaus? Oder was ist da, also warum ist es außerklinisch und warum geht das überhaupt?
Ja, außerklinisch heißt halt außerhalb der Klinik. Ja, man könnte auch zu Hause sagen oder in, heute ist das ja auch in Wohngemeinschaften oder auch in klassischen Pflegeheimen, also stationären Einrichtungen möglich. Warum ist es möglich? weil die Technologie, man kennt es aus der Intensivstation, die Eva kennt es sicherlich noch mit Druck an Sauerstoffanschluss in der Wand. Das hat natürlich keiner zu Hause irgendwie in seinem Haus verzogen. Deswegen gibt es außerklinische Geräte, die nur mit Strom und nur mit der Raumluft oder mit Sauerstoffkonzentrator funktionieren. Ja, ganz klassische Beatmungsgeräte, sowohl für nicht invasiv, also über Masken, wie für invasiv über Trachealkanüle. Das ist ein Markt, der sich in den letzten 25, 30 Jahren in Deutschland oder in der Welt rasant entwickelt hat. Heute sind das Geräte, die sind so groß wie ein kleiner Drucker, haben interne Akkus, sind super, super safe. Also da passiert einfach nichts, darf auch nicht, weil die natürlich mit diesen Geräten im Rolli unterwegs sind, die Menschen, oder eben zu Hause. Und da kann man sich jetzt nicht drauf verlassen, dass da permanent irgendwie auch technischer Support da ist. Und möglich ist es, weil also einmal die Technologie da ist, aber es eben auch Dienstleister gibt, die ja das professionell betreiben. Ja, in Deutschland sind es weit über 1000 Unternehmen mittlerweile, die außerklinische Intensivpflege anbieten.
Herr Jaschke, was mich jetzt interessiert, wie kommt man denn dazu, dass 1998 so zu denken, dass man sagt, okay, das müsste irgendwie auch außerhalb der Klinik funktionieren. Also wie war denn die Technik damals? Ging das damals genauso? Also ich meine, das ist ja 26 Jahre her. Da ist ja einige Zeit vergangen und sicherlich auch sehr viel technologischer Fortschritt. War das damals wie heute? Und was war der grundsätzliche, der Funke, der Sie dazu veranlasst hat, das anders zu denken?
Früher war das so, dass Menschen, die langzeitbeatmungspflichtig waren, also so die Urform waren ja die eisernen Lungen in der Post-Polio- und Polio-Epidemie, also in der Polio-Epidemie, dass die Leute dann in diese eisernen Lungen rein mussten und irgendwann wirklich in irgendwelchen Sanatorien vor sich hin vegetiert haben, weil natürlich keiner so eine Kiste irgendwie zu Hause reinstellen konnte. Und das Gleiche ist mit Menschen passiert, die, sag ich jetzt mal, in den 70er, 80er Jahren aufgrund von einer Erkrankung nicht mehr selber atmen konnten. Die hingen halt am Respirator auf einer Intensivstation. Und es gibt so Fälle, die von Menschen, die 26 Jahre auf einer Intensivstation lagen mit Beatmung, bis sie dann irgendwann gesagt haben, jetzt habe ich keinen Bock mehr, dreht mal die Maschine ab. Und ich würde sagen, die Motivation, das zu machen und auch wirklich zu entwickeln und sich zu überlegen, wie kann das richtig gut werden da draußen, kam jetzt nicht aus dem Bereich, was ist technisch möglich, sondern was wollen wir den Menschen ermöglichen? Also damals hat man natürlich auch noch ziemlich viel gebastelt, also jetzt nicht Beatmungsgeräte, aber die ganze Versorgung zu Hause war ja noch ein bisschen abenteuerlich. Ja, also vieles gab es noch nicht in der Form, war nicht so easy zu kriegen, wie es heute ist. Und mein Geschäftspartner und ich, wir haben uns halt gesagt, geht nicht, gibt's nicht, und wir probieren alles und haben echt verrückte Erlebnisse gehabt mit Menschen, die invasiv dauerbeatmet waren. Und da gibt es natürlich jetzt 7 Millionen Anekdoten, die ich erzählen kann, aber da werden die Hörerinnen und Hörer, glaube ich, alle einschlafen. Aber das ist, ja, wir haben es einfach ausprobiert und haben viel mitentwickelt, was heute State of the Art gemacht wird.
Was würden Sie denn sagen, welche Personengruppe in der außerklinischen Intensivversorgung gepflegt wird oder versorgt wird und wo sind vielleicht auch Grenzen?
Also generell werden natürlich die Menschen außerklinisch intensiv gepflegt. Also ich rede jetzt von intensiv, nicht nur zeitlich intensiv, sondern wie ähnlich wie auf einer Intensivstation, die diversen Erkrankungen haben, die zu einer Langzeitbeatmung führen. Also wir haben vom hohen Querschnitt über neuromuskuläre Erkrankungen, spinale Muskelatrophie, ALS und die ganzen Geschichten. Auch viele Verunfallte, Schädel-Hirn-Traumen, die danach nicht mehr selbstständig atmen können. Und von der Altersgruppe geht das von einem Säugling mit Duchenne bis zu einem 95-Jährigen, der mit 90 die Treppe runtergestürzt ist und einen hohen Querschnitt hat und dann beatmungspflichtig wird. Also es gibt da jetzt nicht so irgendwie eine Altersgruppe oder eine Einschränkung. Ich glaube, dass diese klassische Versorgungsform der außerklinischen Intensivpflege, könnte man sagen, für jeden, der wirklich schwerst betroffen ist, eine Versorgungsform ist. Trotzdem muss man natürlich auch immer sagen, wie viel Lebensqualität ist dann noch möglich? Ja, und das sind natürlich heiße Diskussionen, die man da führen kann, was ist lebenswert, was ist nicht lebenswert. Und da gibt es auch einige Studien dazu, wie Lebensqualität mit einer Langzeitbeatmung empfunden wird. Und erstaunlicherweise wird sie sehr gut empfunden, wenn die Pflege gut ist. Ja, weil das ist so ein bisschen, das ist nachher eine chronische Erkrankung, die man hat. Und natürlich ist man auf eine Technologie angewiesen und das vor allen Dingen auch also lebensnotwendig angewiesen. Aber wenn Sie das jetzt mal vergleichen mit jemandem, der Dialysepatient ist und dreimal die Woche zur Dialyse muss, der ist davon auch lebensabhängig verbunden mit dieser Technologie, oder Menschen mit schweren Diabetesverläufen Typ 1 sind auch permanent vital gefährdet, diese Kinderchen. Und nur weil es Beatmung ist, ist es für Externen gesehen, ist es natürlich ein bisschen erschreckend. Hilfe, da muss jemand beatmet werden. Aber für die Menschen, die damit umgehen und für die vor allen Dingen selbst betroffen sind, ist es halt einfach Mittel zum Zweck.
Und der Zweck ist zu leben in dem Fall. Oder möglichst
ohne
lange
Atmen
zu leben.
Kein Leben, ja, genau.
Ja.
Ich frage mich, also weil Sie, ich finde es so bemerkenswert, dass Sie da 98 mit angefangen haben. Ich meine, da haben wir jetzt auch nicht auf dem Mond gelebt, das ist mir schon klar. Aber da waren die Rahmenbedingungen sicherlich andere. Wir kommen vielleicht nachher nochmal zur Versorgung. Was mich aber in diesem Kontext interessiert ist, es müssen ja auch Menschen sein, die in der Lage sind, diese Person zu Hause zu versorgen. Und das ist damals vielleicht sogar noch einfacher gefallen, weil die Personalstruktur vielleicht eine andere gewesen ist. Aber vielleicht gab es auch weniger Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich. Wie hat sich denn das im Laufe der Zeit so verändert? Also welche Qualifikation oder welches Personal ist eigentlich notwendig, um diese Personen zu Hause zu versorgen? Und ist dieses Personal schwer zu finden? So? Also gibt es Menschen, die oder Pflegende, die das außerhalb der Klinik machen wollen? Und was bedeutet das im Rahmen der Verantwortungsübernahme? Weil man ja eventuell tatsächlich alleine ist und das ist man vielleicht auf so einer Intensivstation ja eben nicht.
Also 98 war es noch so, dass wir uns quasi aussuchen konnten, wer in unsere Teams kommt. Und da war bei uns das Einstellungskriterium, dass die Leute mindestens 1,5 Jahre auf einer klinischen Intensivstation gearbeitet haben müssen. Und das waren noch die goldenen Zeiten in der außerklinischen Intensivpflege. Also ich kann mich an Jahre erinnern, da haben wir in einem Jahr 100 Leute eingestellt als kleines mittelständisches Unternehmen und sind brutal groß geworden und haben Niederlassungen in Deutschland aufgemacht, weil wir gesagt haben, super toll, ja. Und das war natürlich von der Pflegequalität war das natürlich mega. Also das waren top ausgebildete Leute, die hatten alle ihre Kinästhetik-Kurse schon hinter sich, die waren reanimationsmäßig super fit, Beatmung hoch und runter. Und dann ging es ja los in Deutschland, dass die Kliniken, die in den, sag ich jetzt mal, Ende 19er, aber Anfang 20er Jahre dann gesagt haben, 2000er Jahre, Entschuldigung, gesagt haben, ja, wir privatisieren und wir müssen hier kostengünstiger werden, erkannt haben, blöd, jetzt sind die ganzen Intensivpflegekräfte weg, die brauchen wir jetzt wieder. Und dann ging das Geschacher ums Personal los. Und das ist ja heute eigentlich das, was wir alle erleben. Pflegekräfte, die damals auf Intensiv gearbeitet haben, haben sich bewerben müssen. Heute bewirbt sich die Intensivstation bei den Pflegekräften. Und in diesem Spagat sind natürlich alle unterwegs. Und das Problem bei, was heißt Problem? Die Situation in der außerklinischen Intensivpflege ist natürlich ein bisschen verzwickt, weil ein Team von Menschen eine einzige Person versorgt. Also wenn Sie jetzt von der klassischen 1:1 zu Hause reden, brauchen Sie 5,5 Vollzeitkräfte, um diesen Menschen zu versorgen, weil es halt einfach 720 Stunden im Monat sind. Und damit bindet es natürlich wahnsinnig viel Personal und Ressourcen. Und dann haben alle natürlich das Schreien angefangen und haben gesagt, das geht ja gar nicht. Die außerklinische Intensivpflege nimmt uns hier die Fachkräfte weg. Und warum sind die Leute in die außerklinische Intensivpflege gegangen und warum gehen sie noch heute hinein? Weil das natürlich die, ich sag jetzt mal, in der 1:1 Versorgung ist das natürlich die Crème de la Crème der Versorgungsform. Also wer kann schon in seiner Schicht sich 3 Stunden für eine Grundpflegezeit nehmen, wenn er will und wenn der Klient es will? oder wer kann während seiner Arbeitszeit mit seinem Klienten irgendwie zu einem Fußballspiel gehen oder ins Café. Und also das sind schon natürlich vom, ich sage jetzt mal vom Thema Stress und Arbeitsbelastung ist das natürlich schon eigentlich ein sehr schöner Job. Also heute finden Sie keine Intensivfachkräfte mehr, die mal schnell spontan in die außerklinische Intensivpflege wollen. Das ist sehr rar geworden. Und heute wird extrem viel Fort- und Weiterbildung angeboten, um die Leute fit zu machen für die außerklinische. Das geht bis hinein in die Altenpflege, die heute genauso qualifiziert werden kann für die außerklinische Intensivpflege. Und das ist alles genau gesetzlich geregelt über die sogenannten Bundesrahmenempfehlungen. Da kann man das Wort für Wort nachlesen, was man heute liefern muss als Dienstleister, um das zu machen.
Das heißt, das unterliegt keinen, naja, keinen würde ich jetzt nicht sagen, aber weniger Regelungen. Also wenn Sie sagen, na, ich kann mir da jetzt irgendwie 3 Stunden für so eine Grundpflege Zeit nehmen, wie ist denn, oder ja, dann kommen wir direkt zum Thema, wie sind denn die Abrechnungsmodalitäten? Also ist es sozusagen so, dass man weiß, okay, da ist eine Person so und so viele Stunden und in dieser Zeit muss das und das und das passieren, oder ist es egal, was in dieser Zeit passiert? Hauptsache, die Person ist gut versorgt, und wenn die Versorgung darin besteht, ein Fußballspiel zu besuchen, so, dann ist das eben so. Wie kann das abgerechnet werden? Also Sie werden jetzt wahrscheinlich dann im Nachweis nicht schreiben, keine Ahnung, Unterhaching gegen Schieß mich tot ist erledigt, so, werden Sie wahrscheinlich nicht machen.
Doch, das kann man schon reinschreiben. Anders als in der normalen Turnpflege, SGB 11, also aus der Pflegeversicherung, beziehungsweise aus den Leistungskatalogen im SGB 5, wo man sagt, okay, für einen Verbandswechsel kriegst du, keine Ahnung, 6,30 €. Es ist in der Intensivpflege so, dass ich nicht die Einzelleistungen abrechne, sondern die Stunden. Und wenn jemand 24 Stunden beatmet ist, dann ist er 24 Stunden vital gefährdet und braucht 24 Stunden Überwachung. Und damit wird er auch 24 Stunden am Tag finanziert, also die Pflege finanziert. Mhm. Und dadurch können Sie 3 Stunden für die Grundpflege brauchen, weil Sie nicht die Grundpflege aus dem SGB-11-Topf finanzieren, sondern weil während der Grundpflege die Überwachung der Vitalfunktion im Vordergrund steht. Ist übrigens genauso beim Fußball dann.
Das bedeutet aber auch, dass ich, wenn ich jetzt Pflegender bin, könnte ich jetzt meine gesamte Arbeitszeit, also verbringe ich natürlich bei dieser Person zu Hause, und da kann alles passieren. Das heißt, ich habe alle in Anführungszeichen Freiheiten, was die Pflege betrifft. Ich kann sehr kreativ werden und gleichzeitig aber auch innerhalb dieser 8, also diese Person hat mich auch 8 Stunden zur Verfügung.
Mhm.
Okay.
Genau.
Ja, das ist natürlich krass.
Das ist halt wirklich ganzheitliche Pflege.
Ja.
Ja. Also das ist halt so, wie wir Pflege in der ersten Stunde gelernt haben, ja, mit den Bedürfnissen, die natürlich die Menschen haben. Und das Bedürfnis ist nicht nur, dass der irgendwie abgesaugt ist und dass die Kanüle richtig im Hals drin steckt, sondern diese Menschen haben natürlich alle anderen Bedürfnisse, die jeder gesunde Mensch genauso hat, haben die auch.
Ja.
Und man könnte das vielleicht beschreiben als, sie sind in der außerklinischen Intensivpflege, geht es ja viel um assistiv-palliative Pflege. Das ist ja so, ne? Wobei das Palliativ nicht klassisch interpretiert werden muss, aber die allermeisten Menschen werden jetzt nicht 90 Jahre mit einer Langzeitbeatmung. Ja, aber das Assistive steht natürlich auch schwer im Vordergrund. Und ich habe das immer beschrieben als, sie sind eigentlich intensivmedizinische Bodyguards. Ja, es kann ganz lange nichts passieren, aber dann rutscht, was weiß ich, in der Straßenbahn die Trachealkanüle raus. Und dann haben sie halt dann nicht irgendwie alles super schick und ein Tischchen und ein steriles Tuch und jetzt machen sie mal einen entspannten Kanülenwechsel oder beziehungsweise fummeln eine neue rein, sondern das müssen sie halt dann aus dem Rucksack raus, muss alles sehr schnell gehen, und dafür brauchen sie einen bestimmten Schlag an Pflegekräften, die natürlich dann auch cool bleiben und die einfach routiniert das dann machen. Ja, also das ist sicherlich der große Unterschied zu einem stationären, sicheren Setting, was man sonst so hat.
Wobei, das erinnert mich so ein bisschen an die Hospizpflege, weil man da auch sehr kreativ werden kann, weil es natürlich darum geht, die Lebensqualität der jeweiligen Person aufrechtzuerhalten. Und da gibt es ja, keine Ahnung, Geschichten von übel riechenden Wunden zum Beispiel, aber die Familie möchte zu Besuch kommen und jetzt macht man um diese Wunde Frischhaltefolie. So würde man nie im Leben machen, aber damit die Familie jetzt die Mutter besuchen kann und die Wunde nicht weiter riecht, damit das Kind das irgendwie nicht mitbekommt, macht man das eben so. Also da wird ja dann viel möglich gemacht, weil es einfach nur darum geht, die Lebensqualität entsprechend hochzuhalten, weil man das Grundproblem einfach überhaupt gar nicht mehr in den Griff bekommen kann. So, also das erinnert mich schon so ein bisschen daran. Viel Kreativität tatsächlich in der pflegerischen Versorgung, die man da mitbringen muss.
Ja, das ist, ich glaube, es ist einfach klientelabhängig. Also ich habe Freundinnen und Freunde, die beatmet sind, die kenne ich seit über 20 Jahren. Ja, mit denen treffe ich mich regelmäßig auf Kongressen, die sehe ich jede Woche zweimal per Zoom zu irgendwelchen Talks und Diskussionsrunden. Und das ist natürlich nicht der größte Teil der Menschen, die aus der klinischen Intensivpflege werden. Aber das ist ein gar nicht so unwesentlich großer Teil. Also wir reden insgesamt von 25.000 Menschen ungefähr in Deutschland. 4.000 ungefähr dürften Kinder sein oder junge Erwachsene. Und die leben natürlich ein ganz, ganz unterschiedlich selbstbestimmt ihr Leben. Aber es gibt schon auch eine Gruppe, die bis hin zum persönlichen Budget beziehungsweise im Arbeitgebermodell ihre Pflege völlig selber organisieren, aber invasiv dauerbeatmet sind und keinen Finger selber krumm machen können aufgrund ihrer Erkrankung, aber halt im Kopf voll da sind. Und was man lernt, selbst wenn man aus der Pflege kommt, lernt man doch, dass ein außerklinisch beatmeter Mensch, den schaue ich noch dreimal mehr nur vor den Kopf, egal wie viel Technologie an dem dranhängt und in den rein und wieder rausgeht, das können hochintelligente, innovative, lustig, mega lustige Persönlichkeiten sein. Und deswegen muss man sich da einfach auch drauf einlassen.
Ich würde ganz gerne mal ganz kurz zu der Finanzierung zurückkommen. Das heißt, es sind Klientinnen, so nennen Sie die ja, also so ist ja der Begriff, den Sie jetzt genutzt haben. Die sind nicht alle als pflegebedürftig eingestuft oder sind das eigentlich auch, also ich meine, es kann natürlich auch sein, dass damit ein hoher Grad der Pflegebedürftigkeit einhergeht, aber sind alle Pflegebedürftige im Sinne des Gesetzbuches oder wie würden Sie das sagen?
Ja, ja. Also ich kenne keinen Menschen, der invasiv dauerbeatmet ist, der seine Beatmungsmaschine in einem Köfferchen neben sich herträgt und mobil zu Fuß ist. Also ich kenne keinen. Und ich kenne ziemlich viele Menschen, die betroffen sind. Und die sind alle pflegebedürftig hochgradig, also viele im Härtefall. Aber die brauchen alle Versorgung, natürlich.
Mhm. Okay. Aber diese ganze Versorgung läuft dann eben nicht über den SGB-11-Bereich, sondern über die das ist dann SGB-5 wahrscheinlich.
Ja, beides. Also man nimmt das SGB-11 natürlich mit rein, weil es die Leistungsträger unter sich schon auch so, sag ich jetzt mal, verteilen wollen, die Finanzierung. Aber es macht natürlich den viel kleineren Teil aus. Mhm. Das meiste kommt über SGB-5.
Und persönliches Budget ist dann ja auch noch mal was anderes. Ein anderer Topf sozusagen, auf dem man dann das beantragen kann oder auf dem man Anspruch hat.
Genau.
Okay, gut, ja.
Das persönliche Budget wird über die kommunalen Strukturen finanziert.
Ja.
Und dann kann man eben noch so Kombinationen machen, wo man sagt, die Krankenkasse muss sich ein bisschen beteiligen und die Pflegekasse und der Sozialhilfeträger. Und also es gibt eigentlich alle Formen der Finanzierung.
Das klingt jetzt schon wieder nach einem ziemlichen Dschungel für Menschen, die in diese Situation kommen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die Anbieter von außerklinischer Intensivversorgung auch viel eine beratende Tätigkeit haben. Oder worüber läuft diese ganze Beratung in dem Dschungel von Anträgen und auf was habe ich überhaupt Anspruch und so weiter und so fort?
Ja, da müssen ja eigentlich alle beraten. Also die originärste Beratungsverpflichtung haben ja die Krankenkassen. Ne? Das kommt ja aus dem Sozialgesetzbuch.
Das denkt man ja oft gar nicht.
Ja, ist aber so. Ja. Steht da drin. Ja. Ich glaube, es ist Artikel 2. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird beraten? Ja, das ist immer so ganz spannend. Ich kann ja in die eine oder in die andere Richtung. Aber generell müssen alle beraten. Also in der Klinik sind es die Sozialdienstdamen und Herren, die natürlich da sagen, wie sowas aussehen kann. Dann gibt es mittlerweile ein Riesennetz an Peer-Counselern, die Beratung machen. Es gibt Pflegestützpunkte. Es gibt natürlich die Pflegeunternehmen, die eine hohe Expertise haben, weil sie sich mit den Finanzierungen natürlich auskennen. Aber generell ist es die Aufgabe der Krankenkassen.
Was sind so Herausforderungen in der Versorgung für die Klientinnen und Klienten in der außerklinischen Intensivpflege? Also was sind so alltägliche Probleme vielleicht auch, aber auch Probleme, die sich durch das strukturelle System ergeben können? Haben Sie da Beispiele für?
Naja, das größte Problem ist, glaube ich, dass man hat einen Rechtsanspruch auf außerklinische Intensivversorgung, jetzt durch das neue Gesetz sowieso, oder was heißt sowieso, jetzt durch das neue Gesetz nochmal ganz explizit. Es gibt den Rechtsanspruch und das ist so ein bisschen wie bei dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, den hat man ja auch in Deutschland. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie einen Kita-Platz kriegen. Ja, also dadurch, dass der Gesetzgeber einen rechtlichen Rahmen absteckt und sogar einen Rechtsanspruch definiert, bedeutet es ja nicht automatisch, dass 84 Millionen Deutsche die Möglichkeit haben, morgen eine außerklinische Intensivversorgung zu bekommen. Warum nicht? Weil es einfach das Angebot nicht gibt. So wie es keine Kita-Plätze gibt, gibt es halt auch, wenn Sie jetzt sagen, ich habe hier eine Freundin von mir, braucht eine 1:1-Versorgung in Bielefeld, Herr Jaschke, können Sie mir da morgen ein Team schicken? Dann werde ich Ihnen sagen, nee, kann ich Ihnen nicht schicken, sondern da müssen wir erstmal gucken, wie lange wir brauchen, um dann ein Team zusammenzufinden. Ja. Mhm. Und das ist das allergrößte Problem heute. Ja, dass die Menschen, sie müssen sich das so vorstellen, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das ist so, sie müssen 24 Stunden am Tag atmen, sonst sterben sie. Nach anderthalb Minuten wird es schon spannend. Der Dienstleister, der sie versorgt, kann ihnen das aber nicht 100% zusichern, weil immer wieder Personal fehlt. Also müssen viele dieser Menschen sich um den Ersatz selber kümmern. Das heißt, sie kommen natürlich in einen irrsinnigen Stress, immer das Gefühl zu haben, kann mein Dienstleister das noch morgen noch machen? Ja, reicht die Versorgung? Stehe ich in 2 Monaten ohne Pflegedienst da? Also das sind so Themen, die für die Menschen mit außerklinischer Beatmung und deren Familien natürlich immer, das ist immer Thema, es ist Dauerthema. Und das muss man gar nicht erklären, weil das versteht sich von selbst, dass das natürlich maximal stresst. Also den Stress, den diese Menschen aushalten müssen, um einfach nur zu leben. Also ich rede jetzt noch nicht mal, ich würde gerne auf das Rolling Stones Konzert oder so, sondern nur einfach zu leben ist schon abartig. Ja. Und das ist, glaube ich, das allergrößte Problem, vor dem diese Menschen stehen. Und dann natürlich, wenn ich dann noch hingehe und sage, jetzt möchte ich aber auch noch die UN-BRK, also die Rechte für behinderte Menschen, die von der UN definiert wurden, die möchte ich jetzt voll ausleben, dann wird es natürlich maximal schwer, weil ich immer auf andere Menschen angewiesen bin, dass die mich versorgen. Und wenn die nicht da sind, dann kann ich machen, was ich will, dann funktioniert es halt nicht.
Gibt es denn Fälle, wo das schon vorgekommen ist, also wo Versorgungsbrüche oder Versorgungsabbrüche stattgefunden haben, wo Menschen auch zu Schaden gekommen sind? Weil normalerweise muss es ja irgendwie sichergestellt sein, dass diese Menschen versorgt sind. Ansonsten müsste man ja aus ethischen Gründen sagen, wir können diese Versorgungsform nicht mehr anbieten, weil das nicht sicher ist für sie. Wäre das nicht die Konsequenz?
Naja, das ist ja, ja, also ich meine, es werden natürlich die Familien, so sie denn da sind, werden natürlich beansprucht. Ja, also sie machen, wenn halt niemand mehr da ist, dann sagt man natürlich, könnt ihr nicht einen Dienst übernehmen. Ja, das geht ja gar nicht anders. Also die Alternative wäre immer in die Klinik. Also es wird keiner, um die Frage vielleicht so zu beantworten, es ist mir noch nicht, ich kenne keinen einzigen Fall, in dem aufgrund von nicht vorhandenem Personal jemand gestorben ist oder so. Also das so nach dem Motto, heute Nacht müssen Sie sich mal alleine beatmen, wir können keinen schicken, das gibt's nicht. Also es gibt die Familien und es gibt natürlich die klinischen Strukturen, die das dann auffangen müssen. Ja, und wenn wirklich Not ist, dann müssen die Kliniken ja auch aufnehmen. Ja, die können den nicht abweisen. Also nicht wie, wir haben jetzt keinen Platz auf Intensiv, denn das spielt keine Rolle, sondern müssen dann aufnehmen. Aber das ist natürlich, passiert schon, dass Pflegedienste aufgrund von, also gerade auch in Corona-Zeiten, was meinen Sie, was da los war? Wenn da ein ganzes Team, ganze Teams, der halbe Personalstamm plötzlich Corona-positiv ist, dann müssen Sie Ihren Klienten sagen, also es gibt zwei Möglichkeiten, Großteil über die Familie und die Freunde, wir supporten das, oder in ein Krankenhaus.
Wer ist dann noch so an der Versorgung eigentlich beteiligt? Also ich meine, das wird ja jetzt nicht nur Pflege sein. Also wie ist denn so ein Versorgungsnetz aufgebaut? Und müssen Pflegende hier tatsächlich mehr leisten oder ich sag mal andere Arbeit leisten, als es in der Klinik der Fall ist, weil natürlich das ganze Versorgungssystem sicherlich auch mit anderen Professionen bespickt ist. Das heißt, hier müssen ja ganz andere Kommunikationswege eingehalten werden, man muss interprofessionell arbeiten. Also wie funktioniert das und wie kann das sichergestellt werden, dass das auch tatsächlich immer funktioniert?
Naja, Sie haben natürlich ein Riesennetzwerk um diese versorgten Menschen. Ja, Sie haben die Haus- und die Fachärzte, Sie haben die Physiologo, Ergotherapeutin, Sie haben medizintechnische Dienstleister für die Beatmung, für die ganzen Verbrauchsmaterialien, und Sie haben natürlich die Pflegenden, ja, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen bzw. Qualifikationen kommen. Also da ist ganz schnell so ein Team mit 15 Leuten um einen rum, geht ganz schnell, und die Kunst ist die, wenn man das eben nicht selber machen kann, als Mensch mit Beatmung, dann Pflegekräfte zu haben, das sind meistens Teamleiterinnen oder Pflegedienstleiterinnen, also jeder nennt das ja auch anders, die das natürlich alles koordinieren, also die sagen, keine Ahnung, da ist jemand, der vielleicht zum Beispiel in die Uni geht mit Beatmung, der ist halt morgens um 9 Uhr weg und kommt erst um 18 Uhr vielleicht wieder. Also wann mache ich da meine Physio? Ja, da muss die halt um 18 Uhr noch stattfinden oder morgens halt um 7:30 oder so. Also das ist schon sehr viel Orga, die man da machen muss. Sehr viel Kommunikationsthemen, alles in natürlich einer total genial vernetzten digitalen Healthcare-Welt, in der wir leben. Also Sie können sich vorstellen, also wir haben jetzt uns angewöhnt, nicht mehr zu faxen, ist schon ein Riesenschritt nach vorne. Nein, also Scherz beiseite, ist halt ein Riesenscheiß, um es mal auf Deutsch zu sagen. Weil jeder ein anderes System hat, jeder Arzt hat sein eigenes Arztinformationssystem, die Kliniken haben keine Schnittstellen nach draußen und andersrum. Und insofern ist ein echt großer Anteil ist wirklich organisieren. Ne? Dann gehen die Materialien aus, dann müssen natürlich die Pflegekräfte müssen das organisieren, da kommt niemand. Dann gibt's auch keinen irgendwie Füllstandsregler, der sagt, okay, brauchst wieder hier Sauerstoff. Also viel Orga. Das macht es aber natürlich auch irgendwie spannend und abwechslungsreich, weil man dann auch merkt, was da hinter so einer Versorgung auch steckt.
Ja, okay. Aber ist natürlich auch eine Erfahrung, die man nicht unbedingt machen will. Also wenn es anders funktionieren würde, wäre schon schöner, sagen wir mal so.
Ja, aber ich meine, die Pflege in Deutschland, die ist ja leid geprüft. Ne? Wir kennen ja dieses Thema, dass wir haben ja eigentlich ein Mangelverwaltungssystem seit mehreren Jahrzehnten. Ja. Fachkräftemangel oder überhaupt Kräftemangel ist jetzt nicht irgendwie ein Novum 23, 24 entstanden, sondern es gibt es auch seit Jahrzehnten. Und wir haben natürlich gelernt als Pflegende, dass wir uns um unsere Probleme selber kümmern müssen. Also das ist einfach die Resilienz, die wir drauf haben, stammt natürlich auch aus dem Wissen, dass sich die Dinge nicht von oben nach unten ändern, sondern wenn überhaupt von unten nach oben. Also wenn wir es nicht machen, interessiert es ja keinen. Und deswegen gibt es natürlich Ansätze und Konzepte und bei großen Dienstleistern natürlich auch Software, die man jetzt einsetzt, um eben nicht mehr irgendwie in Papierkurven irgendwie die Vitalwerte nachzulesen. Aber es entsteht fast alles aus den Menschen und ihren Dienstleistern selber heraus.
Ändert denn das Digitalgesetz da vielleicht etwas dran? Also könnte es da zumindest, ich sag mal, Ambitionen geben, da irgendwas dran zu verändern, dass mehr digitalisiert werden könnte?
Also ich glaube per se nicht daran, dass ein Gesetz was ändert, ja, sondern der Markt ändert es und das Gesetz gibt ihm da, sage ich jetzt mal, die Rahmenbedingungen dafür. Zum Thema Digitalisierung, ich hatte es vorhin so ein bisschen lustig gemeint, also so ganz lustig ist es natürlich überhaupt nicht. Zum Thema Digitalisierung in Deutschland, im Speziellen auch in der außerklinischen Intensivpflege, sind wir einfach noch in der absoluten Steinzeit. Das ist wirklich verheerend. Es braucht wahnsinnig viel Ressource, weil wir natürlich auch verpflichtet sind zu dokumentieren, weil natürlich die Dinge nachvollziehbar sein müssen, weil es natürlich auch eine Sicherheit geben muss in der Versorgung. Aber mein Lieblingsbeispiel sind immer Medikamentenunverträglichkeiten, dass wir es in Deutschland nicht schaffen, mit unserer, wie auch immer, und wenn es die Krankenversicherungskarte ist, wenigstens mal die Medikamente da alle aufzuspielen und beim nächsten Gang zur Apotheke, dass dann sofort die rote Laterne angeht, wenn ich eine unverträgliche Konstellation habe. Gibt es nicht in Deutschland, wird seit Jahrzehnten diskutiert und sterben halt jedes Jahr, ich glaube, es sind so um die 28.000 Menschen in Deutschland aufgrund von Medikamentenunverträglichkeiten. Da denke ich mir, also Leute, was ist eigentlich das Problem hier? Ja, und das ist in der außerklinischen Intensivpflege, haben wir es nicht nur mit Medikamenten zu tun, sondern wir haben natürlich Sauerstoff, wir haben Geräte, die von der Technik her vieles schon viel früher erkennen könnten. Ja, also das ganze Thema, rutscht mir da ein Klient vielleicht in eine Pneumonie rein, was ist mit der Sättigung, wie verändern sich gerade hier die Beatmungsparameter am Gerät aufgrund von steigenden Drücken, weil er halt nicht mehr so gut beatmet ist. Das technisch gesehen könnte man das alles natürlich nutzen, um Früherkennungssysteme und, sage ich jetzt mal, smarte Lösungen auch mit niedergelassenen Ärzten, wo ich sage, okay, schalte dich per Televisite drauf, da ist gerade ein Problem. Also da sind wir, es ist unglaublich zu sehen, wie lange Dinge brauchen, beziehungsweise wie viel Widerstand von einigen natürlich auch da ist, die zu implementieren, weil logischerweise dann fällt irgendwo anders was weg. Ist ja immer ein Umverteilungssystem. Ich habe mal nachgeguckt, also wir sind damals als Unternehmen, es muss das Jahr 2000 herum gewesen sein, haben wir unser erstes telemedizinisches Projekt mal gestartet. Also da sind auch schon 24 Jahre vergangen. Das ist immer noch nicht voll in der Umsetzung. Daran sieht man, glaube ich, dass es große Widerstände gibt, auch wenn es das Gesetz eigentlich gäbe, es zu tun.
Ich habe sowieso den Eindruck, dass so die gesetzlichen Regelungen in Deutschland für die ambulante Pflege nicht so besonders innovationsfördernd sind, würde ich mal sagen. Es gibt ja dieses, vielleicht können Sie noch mal kurz was zu diesem Gesetz zur Förderung der intensivpflegerischen Versorgung sagen. Das ist ja, glaube ich, 2020 oder ähnliches in Kraft getreten. Was hatte das für Auswirkungen und was hat es damit auf sich? Weil man liest es ja immer mal wieder und vielleicht können Sie da einmal was zu sagen.
Ja, da erwischen Sie natürlich bei mir immer den Trigger-Maximalpunkt. Ja, also das GKV-IPREG, wie es heißt, Intensivpflege-Rehabilitationsstärkungsgesetz. Das ist ein typisch deutscher Kurzbegriff. Interessant ist ja schon mal, dass das Gesetz GKV-IPREG heißt. Also mir ist nicht bekannt, dass es ein einziges Gesetz im Gesundheitswesen gibt, wo die gesetzlichen Krankenversicherungen sich schon verewigt haben. Damit weiß man auch, woher es kommt. Ja, also es ist ein Krankenkassengesetz und es soll die Qualität in dieser Versorgung steigern und es soll Geld einsparen und es steht ja auch noch vorne gleich drin, Fehlanreize sollen minimiert werden. Ich fange mal hinten an, die Fehlanreize, also wenn sich einer fehlerhaft verhält, egal wo, dann kann man ihn juristisch dafür belangen. Man kann die Leute vor die Gerichte ziehen, wenn sie meinen, irgendwie das System abzuzocken. Und die Qualitätsverbesserung im GKV-IPREG, wie sie beschrieben ist, basiert auf der Idee zu sagen, wir brauchen extrem viel Fachlichkeit bei den Ärzten, die Verordnungen ausstellen, bei diesen Menschen, und die müssen sozusagen auch noch zusätzlich eine Potenzialerhebung machen. Also ich erkläre gleich, was eine Potenzialerhebung ist. Und das können also nicht jeder Arzt kann einfach sagen, du bist intensivpflichtig und musst beatmet werden, sondern es dürfen nur noch Pneumologen und Intensivmediziner machen. Sie beide wissen, wie viele Pneumologen und Intensivmediziner niedergelassen Lust haben, 40 Kilometer zu fahren, um einen Beatmeten zu Hause zu besuchen. Also es gibt ganz, ganz wenige, die das machen können und wollen. Also können vielleicht sogar ein bisschen mehr, wollen ganz wenige, weil der klassische Pneumologe, wenn Sie heute in der Praxis als Kassenpatientin anrufen, dann brauchen Sie, ich würde mal schätzen, Oktober, Ende Oktober kriegen Sie einen Termin. Ja, und heute haben wir Februar. Also das ist ein Riesending. Das heißt, die suchen jetzt alle, suchen jetzt nach diesen Fachärzten, die sie versorgen, damit die Verordnungen ausgestellt werden und damit dann auch zukünftig Potenzialerhebungen gemacht werden. Und jetzt zum Thema Geld einsparen. Wir blasen gerade das Sicherungssystem für 25.000 Menschen, die versorgt sind, so krass auf, indem ich sage, es dürfen nur noch Fachärzte, die natürlich dafür auch ein Geld kriegen müssen. Oder in der Klinik kann ich mir meine Verordnung bzw. meine Potenzialerhebung holen. Ja, dann muss der medizinische Dienst bei jeder dieser Versorgungen, bei jeder Verordnung, die ausgefüllt wird, persönlich nach Hause fahren und begutachten. Also das geht auch nicht mal schnell in 10 Minuten. Das kostet jedes Mal sicherlich 1.500 Euro, schätze ich mal. Also die Hoffnung, ein paar Millionen einzusparen, wird definitiv nach hinten losgehen. Es wird ein Vielfaches kosten, nur um zu kontrollieren, ob das, was da auf der Verordnung draufsteht, beziehungsweise das, was zu Hause gemacht wird, ob das auch wirklich sein muss. Und ich weiß, da bin ich, werde ich immer belächelt, wenn ich das sage, aber mir ist kein Mensch bekannt, der gegen seinen Willen Lust hat, beatmet zu werden. Also jemand, der selber schnaufen kann oder der keine Kanüle mehr im Hals braucht, weil er das einfach, weil er sagt, ey, mir geht's gut, der wird sicherlich nicht sagen, ah nee, ist viel toller, wenn hier 24 Stunden in meiner Bude irgendwelche fremden Leute mich pflegen, sondern er wird die Leistung nicht brauchen. Und das ist ziemlich krass, was da abgeht. Also wir diskutieren das seit 4 Jahren 14-tägig in einem Think Tank, haben wir dazu ins Leben gerufen. Und die Sorgen, die diese Menschen haben, die versorgt werden, sind riesengroß, wirklich riesengroß, weil die natürlich immer denken, ja super, wenn ich keine Verordnung kriege, dann sagt der Pflegedienst, okay, da habe ich keine Grundlage, überhaupt dich zu versorgen. Also ich kriege auf Deutsch auch gar keine Kohle dann dafür. Dann kann ich das nicht weitermachen. Dann muss ich andere Menschen versorgen, die halt eine Verordnung haben. Ja, und das ist, da kann ich nur empfehlen, mal ein Follow-up zu machen mit jemandem hier in Ihrem Podcast, der beatmet ist, der selbstbestimmt leben will. Das sind dann schon so auch, ja, so Gänsehaut-Momente, wo man sich denkt, ey, das kann ja nicht sein, dass wir uns in Deutschland mit 550 Milliarden Euro Gesundheitsetat es nicht leisten können, ein paar Menschen wirklich die, sagen wir mal, State of the Art beste Versorgung zu geben.
Das heißt, der Anreiz von den Kostenträgern war zu sagen, wir machen jetzt unser Gesetz, schreiben auch noch unseren Namen da drauf. Und die Intention dahinter ist, erstmal misstrauen wir den Leuten, die da fachlich arbeiten und das fachlich einschätzen, und mit dem Ziel, möglichst viel einsparen zu können.
Nee, ich glaube nicht, dass sie den so generell misstrauen. Ich glaube, die Urzündung für dieses Gesetz war, es waren eigentlich 2 Dinge. Ja, es war ja in den letzten Jahren immer wieder in den Medien, dass Pflegedienste richtig schwer betrogen haben. Ja, also Leistungen abgerechnet, die sie nicht erbracht haben, oder mit minder qualifiziertem Personal. Das gilt dann übrigens als nicht erbrachte Leistung. Ja, also die auf Deutsch gesagt ganz schlimm betrogen haben. Und ich habe in diesen Jahren immer wieder die Frage gestellt, ja, warum werden die denn nicht strafrechtlich verfolgt? Warum wird denn so ein Unternehmen nicht einfach vom Markt genommen, geschlossen? Ich meine, alle reißen sich um die Pflegekräfte, die Klienten kann man umversorgen. Warum werden diese Unternehmen nicht zugemacht? Und aus welchen Gründen auch immer ist man diesen Weg nicht gegangen? Kann man jetzt sehr viel spekulieren, warum das so ist. Und dann hat der Gesetzgeber gesagt, okay, jetzt müssen wir es regeln über die Fachärzte, die das verordnen, ohne zu prüfen. Ja, und das ist ja eigentlich, wenn man ein Gesetz entwickelt, dann muss man erstmal eine Machbarkeitsstudie machen. Ja, also wenn Sie jetzt sagen wollen, ich möchte jetzt, dass alle Hecken in Deutschland 1,50 Meter geschnitten werden, ja, egal, komme, was da wolle, dann müssen Sie erstmal prüfen, ob das überhaupt möglich ist, ja. Könnte ich sagen, okay, setz mal jetzt um und wenn es nicht geht, dann kriegst du halt ein Riesenproblem. Und das wurde aber nicht gemacht, sondern man hat gesagt, ja gut, das, wir machen jetzt ein Gesetz. Und dann hat man den zweiten großen Irrtum begangen und hat sich angeguckt, ja, um was für Menschen geht's denn da, ja, in der außerklinischen Intensivversorgung und was haben die denn für ein Potenzial, von der Beatmung wegzukommen? Und man hat eine Studie sich genommen, in der für eine kleine Gruppe von Menschen, die ein Potenzial haben, gewient zu werden. Diese Zahlen haben sie genommen und haben gesagt, okay, jetzt stülpen wir diese Erkenntnis auf die Gesamtpopulation der außerklinisch Beatmeten. Und damit kam es zu diesen absurden Zahlen, dass man gesagt hat, 60-80% der Menschen, die außerklinisch beatmet werden oder versorgt werden, intensiv versorgt werden, brauchen das gar nicht. Und dann hat natürlich der Gesetzgeber gesagt, ah ja, super, wir haben eine Studie, eine übrigens, eine einzige. Und wir haben lauter korrupte Pflegedienste. Jetzt ist es ja klar, woher das kommt. Jetzt müssen wir ein Gesetz erlassen. In der außerklinischen Intensivversorgung sind die allermeisten Menschen, haben nicht ein pulmologisches, also ein Lungenproblem, sondern haben neurologische, schwere Erkrankungen. Wenn sie die von der Beatmung abmachen, dann sterben die. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Da können sie auch nicht lange Weaning-Versuche machen, ja, weil die ihnen auch aufgrund ihrer neurologischen Erkrankungen gar nicht die Rückmeldung geben können, wie geht's mir hier eigentlich? Ja, und man hat gegen alle Widerstände, und es gab ja unglaubliche Proteste gegen diesen Gesetzentwurf, gegen alle Widerstände haben die Parteien sich entschieden, das durchzuziehen und haben eine kleine, aber die vulnerabelste Gruppe in unserer Gesellschaft wirklich in große Sorgen gestürzt, ja, und das erleben wir gerade. Ja. Also ich habe, wie gesagt, ich habe einen großen Freundeskreis von invasiv beatmeten Menschen, die mir echt schlimme Dinge erzählen. Ja. Gibt auch Menschen, die gerade in so familiären Situationen, die sagen, das kann ich meinen An- und Zugehörigen und mir selber nicht mehr zumuten, bin einfach an einem Punkt und dann auch den Freitod wählen. Ja, und das ist, also da muss ich ganz ehrlich sagen, als überzeugter Krankenpfleger, da komme ich immer noch echt in Wallung, weil ich sage, das kann nicht sein. Also wir sind wir haben ein Gesundheitssystem, was auf solidarischen Prinzipien aufgebaut ist. Und wenn ich jetzt anfange zu sagen, naja, weil du halt eine sehr teure Versorgung hast, versorge ich dich nicht mehr. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Also das ist schon krass, was da teilweise abgeht.
Das Interessante, was ich finde, ist, dass es offenbar in diese Richtung geht, wenn es Einsparpotenziale gibt. Aber es gibt ja eine Masse an Studien, die beispielsweise nahelegt, dass Menschen in der ambulanten Versorgung besser betreut werden müssen und dass es da verschiedene Systeme gibt, um beispielsweise Krankenhauseinweisungen zu reduzieren und tatsächlich auch Gelder einzusparen. Und sowas wird dann komischerweise nicht umgesetzt, weil das im Gutdünken der Kassen liegt und die sagen, nö, das ist zu teuer für eine Regelversorgung, werden wir das jetzt nicht umsetzen, das ist ja schön für diesen Modellcharakter, aber da haben wir nicht so Interesse dran. Und das finde ich eigentlich so interessant, dass es andersrum funktioniert, aber wenn die Kasse mal andersrum denken soll, dann funktioniert es irgendwie nicht. Und es geht irgendwie immer nur ums Geld. Und das, ich meine, ich habe das in diesem Podcast schon so häufig gesagt, aber es geht mir sowas von auf den Sack, dass wir Versorgung und die Erfolge von Versorgung, woran ja Menschenleben hängen und Lebensqualität, dass wir das immer an einen Geldbeutel knüpfen. Das geht mir sowas von auf den Sack hier in diesem Land. Das muss ich jetzt mal ganz klar so sagen. Es kann doch nicht sein, dass wir Versorgungsfragen nach dem Kontostand bemessen. Das funktioniert doch nicht.
Ja, möchte man glauben. Ja, also ich bin da voll bei Ihnen. Mich macht das richtig kirre. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt und wenn man sich anschaut, wo in diesem Gesundheitssystem welches Geld ausgegeben wird. Ja? Mhm. Also für welchen Irrsinn das Geld ausgegeben wird. Ja? Wie viele Krankenkassen mit Tausenden von Mitarbeitern wir uns leisten, ja, wie wir uns mit Händen und Füßen dagegen wehren, Digitalisierung einzuführen, ja, die natürlich viele Prozesse, Bewilligung, Abrechnung, whatever. Ja, also ich meine, geht's noch, dass wir hier Leute am Screen Rechnungen checken lassen? Und dafür ist Geld da, ja, für FFP2-Masken, zu einem Irrsinnspreis ist Geld da, ja. Für alle möglichen Dinge sind Gelder da, aber einer kleinen Gruppe von Menschen ihr verbrieftes Recht, ihr Grundrecht auf ein selbstbestimmtes Leben durch die Verknappung der Dienstleistung quasi zu entziehen, das geht überhaupt nicht, ja. Und ich meine, das kann man jetzt könnte man sehr schön in so eine verfassungsrechtliche Dimension mal reinrutschen, ja. Und wenn man sich das verfassungsrechtlich anguckt, wir haben das mal prüfen lassen von einem sehr renommierten Professor, dann ist das, was in diesem Gesetz drin steht, in vielen Teilen verfassungswidrig.
Aber ja, dann frage ich mich, warum wird das denn nicht eingeklagt? Also ich kann mich noch tatsächlich sehr gut daran erinnern, dass durch die sozialen Medien viele Menschen oder beeinträchtigte Menschen sich auch versucht haben, gegen dieses Gesetz zu wehren. Da weiß ich noch. Insbesondere auch beatmete Menschen, die darauf aufmerksam gemacht haben. Da gab es, glaube ich, auch Petitionen. Mhm. Warum wird das dann nicht auf so einer Ebene mal ausgetragen und gesagt, okay, wir klagen das ein?
Na, das wird schon, also ich bin mir sicher, ohne das jetzt konkret zu wissen, aber dass da Klagen vorbereitet werden. Das Problem ist, wenn sie so solche Verfahren führen und die wirklich durch die Instanzen gehen, dann reden wir hier von 5 bis 8 Jahren.
Und warum?
Weil das dauert Gesetz, einfach.
Aber das Gesetz ist ja erstmal da.
Aber wenn Sie das für verfassungsrechtlich klären wollen, da brauchen Sie nicht, das können Sie nicht im einstweiligen Rechtsschutz mal schnell sagen, ich gehe jetzt hier nach Karlsruhe.
Ja, das geht aber, nicht. Aber andere Gesetze,
kostet das unfassbar.
Ja, das kann ich verstehen, aber andere Gesetze werden ja auch mal eben über die Überholspur vom Verfassungsgericht geprüft. Was waren das jetzt hier mit den Corona-Hilfen und so weiter? Wurde auch gesagt, nee, geht so nicht. Ist ja auch keine 20 Jahre her.
Ja, keine Ahnung, warum es so lange dauert. Also mir wurde es immer wieder, ich habe das auch gleich gesagt, dann lassen wir es einfach durchklagen. Und sie brauchen jemanden, der das natürlich als Privatperson quasi initiiert, so eine Klage. Ja, nur dann geht es.
Ja, Sie haben das ja gerade noch mal so ein bisschen eingeordnet mit der Intention der Kostenträger. Grundsätzlich ist es ja vielleicht auch ein berechtigtes Interesse, weil die Erfahrung gemacht haben mit Pflegediensten, die eben beschissen haben und so. Man hätte ja auch sagen, also man macht es ja, darunter leiden ja letztendlich nur die Klientinnen, weil man verknappt das oder es gibt halt nicht so viele Versorgungsstrukturen, dass man diese Verordnung da bekommen kann und so weiter. Hätte man das nicht auch anders regeln können, dass man sagt, man macht mehr Abrechnungsprüfungen oder die Kostenträger, wenn die da jetzt so ein Interesse dran haben, dann müssen die halt häufiger Qualitätsprüfungen oder Ähnliches machen, anstatt in dieser Struktur rumzuwursteln und dadurch das Leben so schwer zu machen.
Ja, man muss einfach mal, wenn ich da mal kurz einhaken darf, auch mal über Qualität sprechen. Also ich meine, wir sprechen halt nie über Qualifikation, über Qualität. Es geht immer nur um die Anzahl an Köpfen. Wenn ich mir Personalbemessungsinstrumente aus der Steinzeit irgendwie angucke. Es geht immer nur um so und so viel. Also wir müssen mal über Qualität sprechen. Dann kann das vielleicht funktionieren. So, das war mein Senf.
Ja, ich finde es ja schön, dass Sie auch schön hochkochen. Ich glaube, dass wenn man sich das heutige Gesundheitssystem, ist ja kein System, es wird ja nicht mal vom Gesundheitssystem, sondern wir reden ja von Gesundheitswirtschaft. Ja, da steckt es ja schon im Wort. Wir reden halt heute von einem Wirtschaftsbereich und da geht es auf Deutsch gesagt nur um Kohle. Ja, es geht nicht um, wir wollen mehr Qualität, sondern wir wollen eine ausreichend gute Versorgung für den niedrigsten Preis. Das ist das Konzept, ja. Und ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube, dass wir die maximal beste Versorgung brauchen für einen angemessenen Preis und dass wir Unternehmen, die meinen, das System zu betrügen. Ich habe gesagt, die muss man, das muss man öffentlich auf dem Marktplatz, muss man sagen, Freunde, der ist jetzt weg, damit alle anderen wissen, also ich kann hier nicht irgendwie meine Dinger ziehen, sondern wenn ich das System betrüge, wenn ich das Solidarsystem betrüge, ist es ja eigentlich die krasseste Form, weil ich bescheiß ja alle. Ja, wenn ich mir 1000 Euro aus dem System nehme, die mir nicht gehören, dann habe ich sie der Eva und ihnen weggenommen, ja, und allen anderen auch, weil es Solidargeld ist. Und das wurde nie so gemacht und es wird auch so nicht gemacht, ja, sondern es, man macht das alles immer so ein bisschen unterm Radar und schaut, dass das nicht zu sehr hochkocht. Und ich glaube, man müsste es anders machen. Und die Versorgung dieser Menschen und aller anderen Menschen übrigens auch, ist ein Auftrag. Und dafür haben wir unser System. Und vor allen Dingen, ich habe es vorhin schon erwähnt, haben wir endlos viel Kohle im System. Also ich meine, das sind unglaubliche Beträge, von denen wir hier reden. Und ich meine, ich würde auch niemals sagen, und das kenne ich noch aus meinen Zeiten, jemand, der, was weiß ich, beim Klettern abstürzt, ja, weil er unvorsichtig war, einen hohen Querschnitt hat, dauerbeatmet, sage ich auch nicht bei der Aufnahme, sorry, wie bescheuert muss das auch sein, da so einen Berg hoch zu klettern und dich nicht gescheit zu sichern. Ja, der kommt ins System rein und wird versorgt, egal was es kostet. Und das ist, um wirklich Top-Qualität geht es, glaube ich, leider gar nicht.
Herr Jaschke, wie kommen wir denn dann dazu, dass es wieder um Qualität geht und dass wir vielleicht die Versorgungssituation von diesen Menschen verändern können, also vielleicht sogar verbessern können? Mal so einen Blick in die Zukunft. Was muss passieren, damit Ihr Wunschzustand, ich sag mal, eintritt und wie lange wird es dauern? Was ist Ihre Prognose?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass wir müssen uns ganz neue Versorgungskonzepte überlegen. Ja, also wir müssen einfach schauen, welche Ressourcen haben wir, wie viel professionelle Pflege haben wir, wie viel Laienpflege haben wir, wie viel Technologie können wir nutzen, was muss sein und was muss nicht sein. Und dazu ist es notwendig, eigentlich alles im System mal auf den Prüfstand zu stellen. Ja, das ist ein Riesenschritt, deswegen wird er auch nicht gemacht, ja, weil man natürlich sagt, ja, man will natürlich nicht diese Systeme, die neben sich ja, die laufen ja nicht miteinander, sondern die laufen ja nebeneinander, unsere Systeme. Man will diese Systeme nicht alle aus dem Gleichgewicht bringen, weil dann hat man einfach zu viel Arbeit in Ministerien und Behörden und sonst was. Also ich habe es früher immer so erklärt, dass die Gesundheitswirtschaft heute ist wie eine Tupperdose. Da haben sie links die Karotten, rechts die Gurken, dazwischen die Radieschen und ein bisschen gemischten Salat. Das ist alles schön säuberlich, ist es da aufgeräumt, ja, und jeder hat seinen Platz. Eigentlich müssten wir einen Deckel draufpacken und daraus einen gemischten Salat machen. Dann wäre es wirkliche Gesundheitsversorgung. Also einmal das gesamte System richtig schütteln. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, ja, dass wir, jeder natürlich seine Interessen hat, ja, es einfach irrsinnig viele Arbeitsplätze sind, die da dran hängen, dass der eine mehr Einfluss nehmen kann als der andere, dass Milliarden und Abermilliarden in dem System hin und her geschoben werden und dass wir in dieser Zeit den Menschen, um den es geht, die Patientinnen und Patienten, die Bürgerinnen dieses Landes, die haben wir irgendwie verloren auf dem Weg, ja. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, wird immer davon geredet, der Patient steht im Mittelpunkt. Und wenn wir aber ehrlich sind, steht er nicht im Mittelpunkt, sondern er steht im Weg. Ja, eigentlich ist es, nervt es und reden wir nachher mal über die Patienten. Jetzt reden wir erstmal über, wie die Apotheken mit den Ärzten, mit der Pflege und so weiter funktionieren können. Und da müssen wir uns, glaube ich, einfach auf einen anderen Weg machen und müssen sagen, ey, Moment mal. Die Bürgerinnen und Bürger finanzieren das System über ihre Abgaben. 550 Milliarden Euro sind im System und wir müssen uns überlegen, als diejenigen, die professionell pflegen, aber auch die, die Organisationsstrukturen machen, Softwareanbieter, Krankenkassen, medizinischer Dienst, wer auch immer, wie können wir es so machen, dass die beste Pflege kriegen mit den uns vorhandenen Ressourcen? Ja, nehmen wir nochmal das GKV IPREG. Wenn ich die Messlatte für das, sag ich mal, für das Verordnen und Bekommen dieser Dienstleistung so hoch lege, wie sie hochgelegt ist jetzt, Ja, dann laufe ich ja logischerweise Gefahr, dass Leute sagen, ja, ich habe einfach keinen Arzt gefunden, ich habe keinen Pflegedienst, der mich versorgt, ich komme irgendwie, ich kriege das ja gar nicht zusammen. Ja, und damit verknappe ich das System und anstatt eine Lösung zu finden, wie es für die Menschen mit den knappen Ressourcen funktionieren kann, schaffe ich einfach gewisse Versorgungsbereiche ab. Ja, dann gibt es halt nicht mehr. Ja, wenn du halt nicht die Regeln erfüllen kannst, dann kannst du halt auch keine Intensivpflege mehr kriegen.
Ich finde, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ist auch einfach, wie, dass man sich mal bewusst machen muss, wie krass und was die Angehörigen in diesem System ja auch leisten. Was sie gesagt haben, dass die dann Dienste übernehmen und sich das ja auch alles angeeignet haben. Und das ist ja in der außerklinischen Intensivversorgung noch viel mehr an Kompetenzen und Fachwissen. Das sind ja eigentlich Experten, die da rumlaufen. Und ich finde, das geht halt auch in dem, was Sie gerade geschildert haben, nochmal auch unter. Also nicht nur die Klientinnen, sondern auch die Familien, die dahinter stecken. Und das nimmt meiner Meinung nach oft zu einen geringen Stellenwert ein dafür, dass die eine krasse Versorgung leisten in Deutschland. Wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Leute in der Häuslichkeit nur durch Angehörige gepflegt werden.
Die größte Pflegegruppe sind die Angehörigen.
Ja.
Ja. Wir glauben, dass es die professionell Pflegenden sind, sind es aber nicht. Sind die An- und Zugehörigen, die ihre Kinder, ihre Partner, ihre Nachbarn pflegen. Und das ist sicherlich eine große Chance, wenn wir erkennen, dass wir das erstmal anerkennen. Und zwar nicht nur, ja, ist ja klar, ich meine, wer soll denn sonst die Oma pflegen? Ja, muss halt die Tochter machen. Nee, muss sie halt nicht machen. Dass wir das einmal anerkennen und dass wir dann aber auch überlegen, wie wir gemeinsam Systeme schaffen, wo Familien auch trotzdem noch Familie sind und leben können, obwohl sie ein beatmetes Kind haben zum Beispiel. Mhm. Ja, und das wird mir zu wenig diskutiert, ja, über den Tellerrand hinweg, ja, und einfach mal zu sagen, okay, dann unterhalten wir uns doch mal mit Familien, die behinderte Kinder zu Hause haben oder mit Ehefrauen, die ihre Männer 10 Jahre zu Hause pflegen, was das mit ihnen macht, ja, soziale Isolation und so weiter und so fort. Von den körperlichen Problemen wollen wir mal gar nicht reden. Und das wird halt nicht gemacht. Ja. Und das ist, finde ich schon auch krass. Also finde ich auch politisch gesehen krass, dass man diese Leistung und dieses Engagement nicht in der Form anerkennt, wie man es eigentlich anerkennen müsste.
Naja, also wir werden darüber sprechen. Und zwar dann, wenn das System zusammenbricht. Und das wird dann passieren, wenn das Unterstützungsnetzwerk so weit zusammengebrochen ist, weil die Personen zu alt sind, beziehungsweise die jetzt pflegenden Angehörigen dann selbst pflegebedürftig werden. Spätestens dann werden wir darüber sprechen müssen, weil dann nicht genügend Personal oder nicht genügend professionelles Personal da sein wird, um diesen Menschen zu helfen, die jetzt die pflegenden Angehörigen sind. Und wir müssen auch vielleicht mal darüber sprechen, welcher Wert denn eigentlich dahinter steht. Also aktuell ist es ja so, dass wir das stillschweigend als Gesellschaft, aber auch als Gesetzgeber hinnehmen, dass es dieses Netzwerk gibt von pflegenden Angehörigen und verlassen uns darauf, dass das funktioniert. Was da aber hintersteht für Arbeit, das wird in keinster Weise irgendwie honoriert. Also wir haben natürlich die Möglichkeiten über die Kassen, Verhinderungspflege und so weiter. Also es gibt ja schon auch Mechanismen, die die Menschen entlassen sollen. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also wenn ich überlege, wie viele Menschen da tatsächlich selbst wenig Lebensqualität haben, weil sie sich um ihre Angehörigen, pflegebedürftigen Angehörigen kümmern müssen, dann ist das schon immens. Also ist die Frage, ob wir uns über diese Menschen jetzt unterhalten oder ob wir uns irgendwann darüber unterhalten, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Und ich glaube, also das ist so meine Prognose, dass wir uns irgendwann dann so fragen, huch, wo kommen denn jetzt die ganzen Leute her? So viele sind jetzt pflegebedürftig, es waren ja gestern noch gar nicht so viele. Ja, das sind jetzt die nicht gemeldet sind.
Ja, es ist ja auch eigentlich ein für selbst durchschnittlich intelligente Menschen, zu denen ich mich zähle, echt schwer nachvollziehbar, dass seit Jahrzehnten Probleme aufgezeigt werden, immer wieder aufgezeigt werden und wir am System gar nichts ändern. Ja, also es ist ich finde es schon krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Und trotzdem glaube ich, dass man, ja, also gibt's ja nur zwei Wege, ne? Also wir beenden jetzt hier sofort den Podcast und quatschen auch nie mehr über das Thema, weil ich meine, es ist ja sowieso nicht zu retten, oder man versucht eben Leute zusammenzubringen in seinem eigenen Kreis, den man hat, und vielleicht auch in größeren Kreisen. Vielleicht müssen wir die Kreise auch einfach mal ein bisschen zusammenlegen, wäre ja auch schon mal ein Ansatz, ja, und zu sagen, hey, was fällt euch eigentlich ein an Ideen? Wie können wir es eigentlich machen? Und mit einem echten Konzept, und das ist, glaube ich, das Wichtige, das habe ich gelernt in meiner politischen Arbeit, man kann natürlich an den Lauterbach einen Brandbrief schreiben, dass alles scheiße ist, aber mein Gott, da kriegt man auch eine nette Antwort, aber das war's. Vielleicht muss man einfach auch für sich klarkriegen, die Konzepte und die Lösungsansätze, wie das zu laufen hat, die werden von uns kommen müssen, und je besser sie sind, umso größer ist die Chance auch, dass das dann gemacht wird. Ja, und vielleicht kann die Pflege mit den pflegenden Angehörigen zusammen, ja, das glaube ich, muss man zusammen denken. Ja, damit sind wir nämlich eine echt, echt sehr große Gruppe an Menschen und damit auch eine echt große Gruppe an Wählerinnen und Wählern. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Vielleicht müssen die Konzepte, wird auch nicht ein Konzept geben, vielleicht müssen die Konzepte aus dieser Gruppe kommen und dann an die Politik herangetragen werden. Die Politik gibt uns aktuell keine Antworten auf unsere Probleme.
Ja, und das Interessante ist ja einfach, dass das Thema Pflege, Pflegebedürftigkeit, das wird ja so, das ist ja genial, wie die Gesellschaft und auch die Politik das einfach verdrängen können. Also irgendwann wird jeder pflegebedürftig, so. Oder gut, man kann, nee, nicht unbedingt, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, dass man irgendwann auf dieses System angewiesen ist. Und sei es jetzt, dass man irgendwie pflegebedürftig zu Hause lebt oder aber ins Krankenhaus kommt, weil man das Bein gebrochen hat. Man ist immer auf Pflege angewiesen, so. Und ja, deswegen hat das eine große Bedeutung. Und wie Sie schon gesagt haben, es bedarf dann vielleicht Konzepten, die aus dem System oder aus den Beteiligten oder von den Beteiligten, die in dem System sind, selber heraus entwickelt werden. Und man darf nicht drauf hoffen, und das haben Sie ja auch während unserer Folge gesagt, dass irgendjemand auf einen zukommt und irgendeine nette Lösung bereithält. So.
Nee, das wird nicht passieren. Ja, und die Frage ist, ob man einfach auch Bock hat, das zu machen. Ja, also das ist ein ziemlich krasses Brett, was jetzt hier gebohrt werden muss. Und ein sehr schlauer Mensch hat mir mal gesagt, Christoph, wenn du dicke Bretter bohrst, dann musst du dir immer eins überlegen. Wenn du da mit einem ganz fetten Bohrer dran gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der abgewürgt wird bei deinem Bohrprozess, der ist ziemlich groß. Also wenn du Glück hast, bist du schnell durch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du stecken bleibst, ist auch ziemlich groß. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, nimm einen ganz langen, ganz kleinen, dünnen Bohrer. Weil der kommt durch jedes Brett durch. Das dauert länger, aber er kommt durch. Und vielleicht müssen wir, trotzdem wir natürlich die Not sehen und gerne irgendwie sofort die Lösung hätten, so bam, morgen schreiben wir was und dann ist übermorgen die Welt eine andere. Das wird nicht passieren. Sondern vielleicht müssen wir uns überlegen, viele Menschen zu mobilisieren. Am besten alle, die engagiert sind, und mit ganz vielen, ganz kleinen Bohrern dieses Brett zu bohren. Und das hat eine Wirkung. Also wir haben das in unserer Arbeit innerhalb des GKV-IPREC-Prozesses, haben wir das gesehen, wie aus einer Gruppe von Menschen, die selber beatmet sind, da waren Wissenschaftler dabei, Mediziner, Pflege, alle waren mal dabei, wir sehr konstruktiv in diesem Prozess Stellungnahmen abgegeben haben, die nachher berücksichtigt wurden, ja, in der Gesetzgebung beziehungsweise in den untergesetzlichen Normen. Also es geht schon, aber es kostet Kraft, und wie gesagt, eine Bohrmaschine, die lange aushält, weiter zu bohren. Ja.
Ja. Ich glaube, wir können noch über vieles weitere sprechen. Ich glaube, für den Anfang war es jetzt erstmal gut, für die Hörenden so einen Einblick zu bekommen. Wir würden natürlich auch Ihren YouTube-Channel verlinken in unsere Shownotes. Sie haben da ja auch so einen Videopodcast ja eigentlich, also mit Bild. Genau, und die Initiative, die Sie da genannt haben, das kommt alles in die Shownotes. Ansonsten, Christian, hast du noch eine Frage?
Nee, tatsächlich nicht. Also, ich bin eigentlich durch.
Sehr schön.
Ja, wir haben einen Videopodcast gemacht. Ein Podcast ist ja eigentlich nicht auf Video. Wir haben den deswegen gemacht, weil wir den Menschen da draußen die Gesichter zeigen wollten. Ja, und da sind ja einige Serien mit Menschen mit Beatmung zu sehen. Und ich glaube, das würde nicht gelingen, wenn man das nur am vielleicht etwas abgestockten Reden hört.
Mhm. Vielen Dank. Und genau, wenn ihr noch Feedback habt, dann gerne über unsere Social Media Kanäle oder die Homepage. Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Jo. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.